NDR Kultur à la carte.
Mit Claudia Christoffersen. Wie wäre es, wenn es ein Medikament gäbe, das uns tatsächlich verjüngen könnte? Ein paar Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre? Würden wir es nehmen? Was würde passieren? Was könnte eine solche Verjüngung für die Menschheit bedeuten? Der Schriftsteller, Bestsellerautor Maxim Leo spielt mit diesem Gedankenexperiment in seinem Buch Wir werden jung sein. Darüber wollen wir reden. Maxim Leo ist heute zu Gast bei uns. Bin sehr gespannt und freue mich. Herzlich willkommen, Maxim Leo.
Vielen Dank, hallo.
Herr Leo, ich muss anfangen mit der Frage, wären Sie gerne jünger? Wäre das eine Idee für Sie?
Ja, also als mittelalter Mann ist man, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Das irgendwie lauert ja hinter jedem Buch irgendeine Sehnsucht, die man manchmal erst viel später begreift. Also geht mir oft so mit Büchern, die ich geschrieben habe, dass ich erst Jahre später begreife, warum ich die eigentlich geschrieben habe. Und bei dem ist allerdings der Kausalzusammenhang selbst für einen Mann relativ leicht zu begreifen. Ist vielleicht eine Form von Midlife-Crisis-Bearbeitung, ja, sich zumindest in diese Idee etwas zu verlieben, ein bisschen jünger zu werden. Und ja, das wäre ganz schön.
Also das Thema interessiert Sie und geht Sie wirklich richtig an. Jetzt haben Sie schon gesagt, mittleren Alters, 54 sind Sie, wenn ich das hier so sagen darf.
Ja.
Fühlen Sie das so? Ist das so ein mittleres Alter für Sie?
Naja, es ist so ein Alter, in dem der Körper irgendwie sich aufdringlich zeigt, in dem er sich ständig bemerkbar macht. Ich habe jetzt gerade eine längere Wadenproblemphase hinter mir gelassen, die gefolgt wurde von einer Hüftproblemphase, die wiederum mit einer Tennisarmproblematik einherging. Es ist sozusagen so, es gibt so selten Phasen jetzt noch, wo gar nichts ist. Das war früher halt anders. Und ich spiele viel Fußball und mache überhaupt viel Sport, was auch ein Problem ist, ne? Also die Ärzte sagen, einfach nur Dinge machen, wo man keinen Kontakt mehr mit anderen Leuten hat und möglichst verletzungsarm. Yoga soll ich machen. Was ich furchtbar finde.
Warum? Frauen machen gerne Yoga. Ist das so eine Frauensache?
Ja, ich weiß gar nicht. Aber mich persönlich, also für mich als Sport, mich völlig zu verausgaben und vor allem zu spielen. Also das Spielerische ist bei mir ganz wichtig. Und beim Yoga wird halt wenig gespielt. Also, ja, also außerdem muss ich immer lachen, wenn der aufschauende Hund oder die schielende Katze zum Einsatz und ich bin steif wie so ein 100-Jähriger.
Das ist nicht die richtige Einstellung.
Ja. Naja, das sagt meine Frau auch immer. Und ich habe auch so ein kleines Glaubensproblem, weil meine Frau, also die Yogalehre meiner Frau ist auch ein bisschen esoterisch so und dann geht es gleich immer in den Kosmos und dann werden Duftöle auf die Stirn getupft. Obwohl, das finde ich wieder ganz schön, aber da gab es auch neulich ein nettes Missverständnis, weil sie tupfte mir diesen Eukalyptus auf die Stirn und es lief mir ins Auge, also meine Augen tränten und sie sagt, lass los, es ist gut, weinen ist gut. Also da war ich Weinbester in diesem Yogakurs, allerdings nicht Bewegungsbester.
Ja, Herr Leo, Sie haben sich Musik gewünscht, die wollen wir natürlich hören. Wir fangen an mit Bach, den Sie sich für diese Sendung auch noch ein weiteres Mal gewünscht haben. Also muss es etwas auf sich haben mit Bach. Was ist das?
Ich mag es einfach. Also ich habe von klassischer Musik auch nicht so wahnsinnig Ahnung. Also ich kann nur sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. War neulich in Leipzig, weil meine Tochter da studiert, in der Kirche, in der Bach begraben, oder seine Grabplatte zumindest ist, im Bach-Museum und habe dann auch ein bisschen besser verstanden, warum ich ihn mag und was der für ein krasser Typ auch war, ne? Also was der alles gemacht hat in seiner Lebenszeit, wie er die Musik eigentlich auch revolutioniert und irgendwie verklärt hat. Ich glaube, man kann sagen, es berührt mich. Ja.
Thank you. Daniel Müller-Schott spielte das Prälude aus der Suite für Violoncello Solo Nummer 1 in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Herr Leo, wir wollen über Ihr Buch sprechen. Wir werden jung sein, das ist der Titel. Sie stellen uns 4 Probanden vor, die an einer Studie an der Charité teilnehmen. Alle 4 leiden an einer Herzmuskelschwäche. Die Figuren sind unterschiedlich alt, sie kommen aus unterschiedlichen Kontexten. Was sind das für Menschen?
Das ist zum Beispiel ein 16-jähriger Junge, der sich gerade in die Schönheit der Schule verliebt hat und sie auch ihn erhört hat. Und er darf sogar in ihr Bett irgendwann. Und dann stellt sich heraus, dass da nichts funktioniert. Und er fragt sich natürlich, was mit ihm los ist, was da mit ihm passiert ist, und irgendwann wird klar, er ist einfach jünger geworden, als er denkt, dass er ist. Und zwar 8 Jahre jünger, was für einen 16-Jährigen natürlich bedeutet, dass er wieder ein Kind ist. Und ähnliche Verjüngungen sind auch mit den anderen Probanden geschehen. Also es gibt zum Beispiel eine Frau, die versucht, schwanger zu werden, verzweifelt über Jahre, und auf einmal wird sie schwanger und weiß nicht warum. Oder es gibt eine Schwimmerin, die so ihren Zenit hatte, als sie 17 war und doppelte Olympiasiegerin geworden war und im Grunde dem Höhepunkt ihres Lebens so ein bisschen hinterher blickt, was ja auch keine wirklich tolle Sache für eine 32-Jährige ist. Die weiß, sie hat das Tollste schon erlebt, was sie je erleben wird. Und die als Schwimmrentnerin an einem All-Star-Competition teilnimmt und auf einmal Weltrekord schwimmt in ihrer Paradedisziplin, was für alle und für sie selbst natürlich auch erstaunlich ist. Und dann gibt es da noch einen Immobilienpatriarch aus Berlin, der Wenger, der todkrank ist eigentlich und seiner Familie schon mitgeteilt hat, dass er wahrscheinlich bald von dannen scheiden wird. Und die Familie ist so semi-trauernd auf, weil er auch jemand ist, der sehr autoritär ist und sehr seine Kinder eher als Schattenpflanzen hält. Und dann wird er auf einmal, spielt er wieder Tennis und ist wieder voll da und redet wieder allen rein und sagt wieder allen, was sie denken, was sie tun sollen. Und ja, also das sind so grob die...
Das sind die Figuren, die ja auch dann alle später dann noch zusammenkommen, sich treffen, was dann auch sehr interessant ist, will ich jetzt gar nicht weiter verraten. Sie sind für dieses Buch kräftig in die Recherche gegangen. Sie haben gelesen natürlich, sie haben sich mit Wissenschaftlern getroffen. Was hat Sie bei der Arbeit an dem Buch am meisten gefesselt, was am meisten überrascht? Was hat Sie interessiert daran auch, an dieser Idee?
Der Ausgangspunkt war eigentlich, ich hatte einen kleinen Artikel gelesen in der Zeitung darüber, dass eben die Forschung weltweit an Verjüngungsmedikamenten unglaublich rasant vorangeht. Und was mir nicht bewusst war, dass das so ein großes Thema in der Pharmaforschung ist, gibt es Altos Lab in Amerika von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, gegründet, der das erste Medizin-Startup mit offenem Budget, der hat gesagt, macht, was ihr wollt, aber macht schnell.
Er kann sich alles kaufen für sein Geld, auch die Jugend, so hofft er.
Ja, Jeff Bezos hat wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass selbst er vielleicht irgendwann sterben könnte und hat alle möglichen Nobelpreisträger engagiert. Aber das eigentlich Interessante war, dass in dem Artikel stand, dass in der Wissenschaft es mittlerweile immer mehr Leute gibt, die sagen, es geht nicht mehr um die Frage, ob es irgendwann dieses Medikament geben wird, sondern nur noch, wann es das geben wird. Und Optimisten sagen in 10 Jahren, andere sagen 50 Jahre, aber immer weniger sagen nie. Und das fand ich natürlich faszinierend, weil das Thema Jünger werden ist ja eine der ältesten Menschheitsträume, die es gibt. Ne? Und in der Literatur, in Filmen, in allen möglichen Kunstformen hinlänglich verarbeitet. Aber eben immer als Science-Fiction-Thema. Und dass es jetzt auf einmal etwas sein könnte, was möglicherweise in unserer Lebensspanne noch eine Rolle spielen könnte, in meiner Lebensspanne noch eine Rolle spielen könnte, hat bei mir sofort zum Kopfkino entfacht und habe mich natürlich sofort gefragt, würde ich es nehmen, was würde passieren, wie wäre das?
Und das spielen sie halt durch, auch an den Figuren. Und mir jetzt auch gerade schon angedeutet, die Leute waren ja alle darauf eingestellt. Also beispielsweise, ich fand den sehr interessant, den Wenger, der im Grunde ja seine Kinder auch schon darauf vorbereitet, sich selbst natürlich auch, dass er bald ableben wird und dann irgendwie diese Firma weiterführen muss durch die Kinder, die sich schon klammheimlich freuen auf das Erbe. Endlich ist es soweit und dann passt das alles nicht mehr zusammen, weil der jünger wird und gar nicht daran denkt zu sterben. Diese ganzen Komplikationen oder die Schwimmerin, die schwimmt und ihren Rekord da macht, aber man das gar nicht glauben kann, weil sie ja, wie Sie sagen, Rentnerin ist, Mitte 30, in ihrer Schwimmkarriere. Es bahnt sich ein Problem nach dem anderen an.
Es ist so eine Mischung halt, ne? Es ist eine Mischung aus Überraschungen, aus schönen und aus schlechten Überraschungen. Und manche Dinge passieren, mit denen rechnet man nicht und mit denen rechnen natürlich meine Helden auch nicht. Und Schwierigkeiten tauchen da auf, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet hätte. Ja? Und irgendwann begreifen sie auch, dass Jugend irgendwas ist, was eigentlich eher im Kopf stattfindet, was gar nicht so sehr mit dem Körper zu tun hat. Ja? Weil die tollsten Leberwerte helfen einem nicht dabei, wieder vielleicht die Neugier und die Frische zu haben, die man als Jugendlicher hat. Weil was fasziniert uns an der Jugend? Ne? Das ist diese ersten Male, dieses draufgängerische, voller Energie geladene, auch alle Komplexität leugnende Optimismus, ne? der einen in diesen Jahren erfüllt. Und der kommt natürlich jetzt erstmal nicht wieder. Nur dadurch, dass man auf einmal einen strafferen Popo hat und nicht mehr Rücken und so. Aber es ergeben sich halt wieder andere Vorteile, weil man eben jetzt diesen jungen Körper hat und gleichzeitig aber Lebenserfahrung und Geld. Also man ist ein Kind mit Geld.
Trotzdem, Leben in der Endlosschleife wäre ja auch eine Herausforderung. Also vielleicht die Herausforderung.
Ja, ich meine, man muss ja heute nur in jede Buchhandlung, in die man geht, die Quadratmeter an Büchern, die da präsentiert werden, wo es um Lebenshilfe, um Glücksberatung, um die Frage geht, wie können wir die Lebensspanne, die wir heute haben, irgendwie einigermaßen sinnvoll füllen, wird ja immer größer. Das heißt, dass wir offenbar nicht so wahnsinnig begabt darin sind, Glück und Erfüllung zu finden oder wir zumindest viel Hilfe dabei brauchen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir unsere Lebenszeit verdoppeln, verdreifachen, ja, also 250 Jahre permanent glücklich zu sein. Und was bedeutet das für unsere Lebensentwürfe? Für reicht da eine Ehe? Reicht da ein Beruf? Reicht da ein Traum? Oder muss man sich dann immer wieder neu erfinden? Und das ist nicht wahnsinnig anstrengend.
Mhm. Verjüngung, Sie haben das auch schon gesagt. Die Menschheit strebt danach. Also die alten Griechen haben sich dazu Geschichten erzählt. In der Kunstgeschichte haben Sie auch schon genannt, Lukas Cranach, der Ältere, der Jungbrunnen. Bemerkenswert fand ich gerade bei Cranach, dass der nur die Frauen in den Jungbrunnen steigen lässt. Nee. Denn angeblich reicht der Blick aus. Der Blick einer schönen jungen Frau reicht aus für die Verjüngung eines Mannes.
Ja, also ich erlebe gerade andere Dinge in meinem Bekanntenkreis, ja, weil Männer neigen ja dazu, den Begriff Wechseljahre völlig falsch zu interpretieren und ihre Frau zu wechseln, dann, wenn sie in dem Alter sind. Und wir haben jetzt gerade so einen Fall, nennen wir ihn mal Matthias, der sich eine 20 Jahre jüngere Frau genommen hat, weil seine Frau allerdings ihn verlassen hat, muss man der Gerechtigkeit halber sagen. Und dann gab es so eine kurze Phase der Bewunderung, ja, wo wir alle gesagt haben, Mann, ja, Matthias, ja, das ist schon toll jetzt, wie er da wieder. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie anstrengend sein Leben jetzt geworden ist, ja? Weil diese jüngere Frau natürlich, die will noch ganz viel entdecken, die ist so neugierig, die will noch so. Also er hat jetzt vielleicht diesen Blick auf diese jüngere Frau, die ihn möglicherweise auch selber so ein bisschen verjüngt, aber
er kommt nicht
sein
mehr
Leben
mit.
Ist definitiv anstrengender geworden.
Ja, ich habe auch so gedacht. Also ich meine, was machen wir nicht alles oder was machen Menschen nicht alles? Frischzellkuren, Botox, die Falten werden weggeschnitten. Was nehmen Menschen auf sich, um jünger auszusehen, eine neue Welt? Sie haben sich passend Musik dazu ausgesucht. Antonin Dvorak, wir hören den Anfang des ersten Satzes der Sinfonie Nummer 9 E-Moll aus der Neuen Welt mit den Münchner Philharmonikern. Am Pult steht Sergio Celibidache. Thank you. Maxim Leo ist heute zu Gast in NDR Kultur à la carte. Sein Buch »Wir werden jung sein« beschäftigt die Gemüter und uns in dieser Sendung. Herr Leo, Sie sind beim Schreiben des Buches tief eingetaucht in die Materie, haben gelesen, recherchiert, wichtige Experten, Wissenschaftler befragt, habe ich eben schon gesagt, haben wir drüber gesprochen. Das konnten Sie ja mit einem gewissen Fundament, weil Sie 1970 in Ost-Berlin geboren sind, haben Sie zunächst eine Ausbildung gemacht als Chemielaborant. Hat Ihnen das Relikt sozusagen geholfen?
Nicht wirklich, ehrlich gesagt, weil es ist einfach schon so lange her. Ne? Also bin ja auch ein bisschen älter geworden und liegen jetzt fast 40 Jahre dazwischen. Also ich konnte jetzt noch nicht mal mehr die Strukturformel von Schwefelsäure irgendwie aufschreiben. Also nee, es ist alles sehr verschüttet. Aber umso interessanter war es da, wieder ein bisschen einzusteigen. Und also ich wollte jetzt kein Wissenschaftsbuch schreiben, aber mir war wichtig, das Prinzip zu begreifen. Weil also mir ist wichtig, eine Menge dabei zu lernen und auch es zu begreifen und es dann aber nicht aufzuschreiben. Weil das ist immer das, glaube ich, der Fehler, den auch manche Kollegen machen, die dann so diesen Wissensstolz haben und dann entstehen immer diese Kapitel, die kein Mensch lesen will oder diese Dialoge, die niemand reden würde, weil da einfach nur Wissen erzählt wird. Und also das ist eine große Gefahr und deswegen beschließe ich immer schon vorher, nichts davon zu verwenden, sondern einfach nur für mich das Gefühl mitzunehmen und das war's.
In dieser Zeit Ihrer Ausbildung haben Sie in der Nähe der späteren Bundeskanzlerin, der ehemaligen Bundeskanzlerin gearbeitet, Angela Merkel, die seinerzeit ja bis zur Wende auch als Physikerin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Physikalische Chemie in Ost-Berlin gearbeitet hat. Haben Sie sie kennengelernt?
Ja, wir waren im gleichen Labor. Also insofern, wir haben 2 Jahre lang zusammen Mittag gegessen, was jetzt spektakulärer klingt, als es am Ende war. Weil sie war einfach eine ganz normale Kollegin. Und ich bin ihr wahrscheinlich auch nicht aufgefallen groß und sie mir auch nicht. Erst als sie später Jugendministerin wurde, war ich schon junger Journalist. Und wir sind zusammen mit Helmut Kohls Hubschrauber nach Rügen geflogen. Das hat mich wesentlich mehr beeindruckt als die Jahre in der Akademie. Vor allem der Rückflug, weil wir dann im militärischen Teil von Tegel gelandet sind in Berlin. Und sie mich fragte, wie ich jetzt nach Hause komme. Und ich sagte, ja, mit der S-Bahn. Und sie nahm mich dann vom Rollfeld mit ihrem Dienst-Mercedes mit. Da hat sie mich noch nach Hause vorbeigefahren. Also eine sehr fürsorgliche Ministerin, muss man sagen. Und seitdem waren wir halt immer so ein bisschen im Kontakt, aber jetzt auch nicht übermäßig.
Ja, kommen wir zurück zum Thema Verjüngung. Die sogenannte Langlebigkeitsforschung ist dran. Darüber wird in den Zeitungen geschrieben. Bei Labormäusen klappt das ja auch schon. Die haben dann plötzlich eine glattere Haut, eine stärkere Sehschärfe. Nieren arbeiten wieder auf Hochtouren. Das geht also bei Mäusen. Die Wissenschaft, die Forschung ist elektrisiert davon. Haben Sie das auch erlebt bei Ihren Recherchen?
Naja, da ist einfach so eine Mauer durchbrochen worden, die auch eine Mauer von wissenschaftlichen Tabus, weil es war bis dahin die Annahme in der kompletten Wissenschaftswelt, man kann den zellulären Prozess nicht rückgängig machen. Man kann aus einer spezialisierten Zelle, also zum Beispiel aus einer Herzmuskelzelle, keine Stammzelle fabrizieren. Wir hatten ja diese Riesendiskussion über Stammzellenforschung in Deutschland. Ja. Und niemand braucht das mehr heute. Also niemand braucht mehr Stammzellen von irgendwelchen Babys, um daraus Experimente zu machen, weil wir können sie züchten aus jeder anderen Zelle. Und wir können hin und her switchen, wie wir wollen. Also es sind in den letzten Jahren ja unglaublich viele bahnbrechende Dinge erfunden worden und entdeckt worden. Und jetzt läuft halt dieser Prozess daraus, ein Produkt zu machen.
Also ich finde, gerade gegen Ende des Buches auf der sogenannten Station Nummer 17 werden diese Probleme ja auch klar. Die Probanden werden isoliert, begründet mit der Quarantänestufe und dem Infektionsschutzgesetz. Bei mir wurden Erinnerungen wach. Also ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die Zeit der Pandemie. Corona, das benennen Sie ja auch. Spielte das beim Schreiben für Sie eine Rolle?
Naja, ich habe mich so ein bisschen an diese Zeit erinnert und vor allem natürlich mir versucht vorzustellen, was könnte passieren, wenn man bestimmte Spielregeln verändert, bestimmte grundsätzliche Dinge auf einmal ganz anders sind. Was macht es mit einer Gesellschaft? Was geschieht auf dieser gesellschaftlichen Ebene? Was hat diese Freiheit in der Altersentwicklung vielleicht? Wie spiegelt die sich in einer Unfreiheit, die sich dann möglicherweise in so einer Gesundheitsdiktatur niederschlagen würde, weil es würde unweigerlich wahrscheinlich auf so eine Gesundheitsdiktatur zusteuern, weil wir irgendwann entscheiden müssten, wer bleibt, wer geht, wer wer darf Kinder haben, wer nicht? Sind Depressive überhaupt noch tragbar für diese Gesellschaft? Oder sollte man lieber einem gesunden Ehepaar einen gesunden Nachwuchs ermöglichen? Also alle diese Fragen, die spielen ja eine Rolle, weil wir können ja nicht dann unendlich weiter Kinder bekommen. Wir können nicht unendlich weiter uns fortpflanzen. Wir müssen irgendwann entscheiden, wer ist wichtig für diese Welt und wer nicht. Und das ist eine Frage, die wird uns heute vom Tod abgenommen und die würden wir dann selber irgendwann beantworten müssen. Also wir würden selber, diese Gesellschaft müsste sich Regeln geben, die entscheiden, wer bleibt und wer nicht bleibt.
Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, geht es vielleicht auch noch um etwas anderes? Also geht es um Demokratie, die hier einschmilzt zugunsten von etwas Neuem, über dessen Tragweite man sich noch gar nicht im Klaren ist?
Ja, ich meine, es ist ja so, Demokratie ist ja auch Freiheit, ist auch anstrengend. Ne? Und es klingt immer so toll, aber am Ende sind wir ja ganz froh, wenn wir nicht ständig entscheiden müssen, was wir wollen. Und zu 85%, ja, wenn man berufstätig ist und Kinder hat, ist man zu 85% in der Routine. Die restlichen 15% erledigt Netflix und man muss sich eigentlich keine großen Fragen stellen, was man jeden Tag so macht, will und tut.
Das klingt so abgeklärt.
Ja, aber es ist so. Ich meine, ich glaube, der Mensch strebt nicht wirklich nach Freiheit, sonst würde er nicht seinen Urlaubsplatz schon ein Jahr vorher reservieren und sein Wochenendhäuschen haben, wo er immer wieder hinfährt und verheiratet sein. Also die Ehe ist, glaube ich, ein deutlicher Beleg für den Nicht-Freiheitswillen des Menschen. Und deswegen gibt es da schon Parallelen auch, glaube ich, zwischen der Vorstellung von Demokratie und der Vorstellung davon, selber bestimmen zu können, wie alt man wird. Also es sind alles Dinge, die ein Mehr von Freiheit, was verlockend, aber auch anstrengend und herausfordernd und möglicherweise uns überfordern würde.
Ich hatte ihn ausgeträumt, der Kindheit friedlich schönen Traum. Ich fand allein mich verloren im öden, unendlichen Raum. So heißt es im Lied »Du Ring an meinem Finger« aus dem Liederzyklus »Frauenliebe und Leben« von Robert Schumann. Elena Garanča wird am Klavier begleitet von Malcolm Martineau.
Yeah.
Der Vater ihres Großvaters, Wilhelm Leo, Anwalt für internationales Recht mit Kanzlei am Kurfürstendamm, hat Klavier gespielt. Und in der Familie wurden abends auch Lieder von Schumann gespielt. Darüber schreiben sie in ihrem Buch Haltet euer Herz bereit, eine ostdeutsche Familiengeschichte. Ich habe gedacht, vielleicht ist das Schumann-Lied eine Reminiszenz an ihren Urgroßvater.
Ja, also Klaviermusik auf jeden Fall.
Aber jetzt haben Sie eben, während wir die Musik gehört haben, eine ganz andere Geschichte erzählt. Auch interessant, auch mit der Familie zusammenhängend.
Ja, na, weil dieses Lied, Du Ring an meinem Finger, ist unser Hochzeitslied. Weil meine Frau und ich, wir haben eine republikanische Hochzeit, eine republikanische Messe gefeiert, weil sie ist Katholikin, ich bin Ostdeutscher. Und wir hatten irgendwie überlegt, wie kriegt man das zusammen? Und haben dann gesagt, wir heiraten nicht in der Kirche, aber wir machen so eine Art, eine kleine Messe und wollen vor allem erklären, warum wir heiraten. Was, finde ich, bei den vielen Hochzeiten viel zu kurz kommt, dass das Brautpaar mal erklärt, warum eigentlich. Und haben dann eben auch noch nach Musik gesucht und eine Freundin von uns, die Sängerin ist, hat uns verschiedene Sachen vorgeschlagen und dann war dieses Lied da und das passte so. Und das war so lebensumspannend und ja, und ist bis heute eigentlich so das Lied, was mich an diese Hochzeit erinnert. Und jetzt war gerade Silberhochzeit und ja, es wirkt immer noch.
Sie haben sehr intensiv Ihre Familie beleuchtet, angeleuchtet durch zwei Bücher, jeweils Familiengeschichten, familienautobiografische Geschichten sind das. Ich habe schon gesagt, Sie sind Jahrgang 1970 in Berlin, in Ostberlin geboren. 19 Jahre Ihres Lebens haben Sie hinter der Mauer gelebt. Ihre Eltern, das beschreiben Sie, waren speziell. Die beiden sahen immer so aus, als wären sie gerade von irgendeiner Theaterbühne heruntergestiegen und wären nur kurz zu Besuch im richtigen Leben, sagen sie. Erzählen Sie von Ihren Eltern.
Na, meine Eltern waren sehr unterschiedliche oder sind sehr unterschiedliche Menschen. Mein Vater ist Maler und Grafiker und hatte immer unterschiedlich gefärbte Haare. Die eine blau Woche blau, die eine grün. Und er trug immer so Lederjacken und bellte auf der Straße, wenn er schöne Frauen sah. Was natürlich für ein Kind das Furchtbarste ist, was es gibt. Ne? Wenn der Vater so auffällig ist, weil man will ja als Kind nicht auffallen. Oder anders sein als die anderen. Und meine Mutter war viel ruhiger, viel gesetzter, aber lief auch immer so komisch rum mit irgendwelchen russischen Fliegerkappen. Und mein Vater hat ihren Mäntel genäht. Also meine Eltern sahen immer anders aus als die anderen Eltern. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dass sie einfach ein bisschen normaler sein könnten. Ich habe auch Pläne von unserer Wohnung zum Beispiel gezeichnet, in der eine Couchgarnitur und eine Schrankwand steht und ein Fernseher. Und wie in anderen Wohnungen. Bei uns gab es nur Bücherregale und irgendwelche harten Stühle und irgendwelche. Also mein Vater immer sagte, wenn man sich was zu sagen hat, dann muss man nicht bequem sitzen. Also diese Unnormalität, die mir dann später immer mehr gefallen hat, die ist mir als Kind natürlich wahnsinnig auf die Nerven gegangen.
Ja, mit 14 trugen sie weiße Hemden, mit 17 Jacketts und
ja, es war nur die konservative Revolution war die einzig mögliche.
Also, ja, in meiner Familie bin ich der Spießer, schreiben sie.
Genau.
Ja. So früh hatten sie im Grunde auch das Gefühl, hier ist etwas anders, dass sie nicht sein möchten, dass sie nicht leben möchten. Ja, das haben sie sofort oder sehr früh gemerkt. Sie wollten lieber so sein wie Sven und
Ja, ich habe Sven bewundert, der mit seinem Vater am Wochenende immer das Auto putzen durfte. Mein Vater hat immer auf den Regen gewartet. Der putzt das Auto, hat er gesagt.
Putzt das Auto nicht. Der Regen putzte es, aber er putzte das Auto nicht. Und, und stattdessen waren schwarze und gelbe Punkte drauf.
Genau, weil es gab ja in der DDR nur zwei Automarken, Trabant und Wartburg. Und wir hatten halt einen grauen Trabant. Und fast alle Trabanten waren grau und dann hat er so schwarz-gelbe Kreise drauf gemalt auf unser Auto, damit man es einfach von weitem schon erkennt. Und viele Leute dachten, es sei ein Blindenauto, was natürlich relativ unlogisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Warum sollten jetzt Blinde Auto fahren? Aber mein Vater hat sich natürlich auch den Gag gemacht, mit einer Sonnenbrille dann wirklich auszusteigen und mit so einem Stock dann loszuziehen. Also er hat eigentlich immer Witze gemacht, hat immer alle Leute reingelegt und war auch sehr handgreiflich, sehr schnell, also konnte auch Leuten eine reinhauen, ja, wenn er so eine Mischung aus Straßenkind und Künstler und also, aber immer irgendwie so, dass mir als Kind das immer zu viel war. Und
war das auch vielleicht der Blick auf die DDR, auf den Sozialismus, dass man doch irgendwie auch, also ich sage das, weil Ihre Mutter ja durchaus sehr daran glaubte, an den Sozialismus, war in der SED ihr Vater nicht, war auch immer ein Problem zwischen den beiden.
Ja, das war, also Politik war in unserer Familie immer so das Streitthema. Ne? Also andere Leute streiten über ihre Schwiegereltern. Bei uns waren es auch die Schwiegereltern, weil mein Großvater eben so ein auch gläubiger Kommunist war und meine Mutter eben ihrem Vater so nachgeeifert hat und mein Vater ganz andere familiäre Entwicklungen hatte. Und was ich dann auch erst begriffen habe, als ich das Buch geschrieben habe, dass eigentlich politische Grundhaltung oft gar nicht aus politischen Überzeugungen entstehen, sondern aus privaten Erlebnissen, also aus dem, was man so erfahren hat. Und daraus zieht man dann seine Konsequenzen. Und da waren die beiden Familienzweige eben ganz anders, haben sich da entwickelt. Und die Ergebnisse haben sich dann in Form meiner Eltern irgendwann gegenübergestanden und haben sich zwar ineinander verliebt, aber waren extrem inkompatibel eigentlich.
Wir haben über Schumann und geträumte Träume gesprochen. Wie war das für Ihre Eltern, als die DDR zu Ende ging?
Na, es war, glaube ich, so ein bisschen zwiespältig. Also auf der einen Seite waren sie, glaube ich, beide froh, dass es vorbei war, dass jetzt da neue Möglichkeiten entstehen. Auf der anderen Seite war mein Vater zum Beispiel, der ja Maler und Grafiker ist, gerade so ein bisschen so auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen. Ja, der hatte gerade seine ersten Ausstellungen gemacht, war sehr erfolgreich als Grafiker, hat für Progress, die DDR-Filmfirma, Plakate gemacht, hat für Sandmännchen, fürs Fernsehen gezeichnet. Also, und von einem Tag auf den anderen waren halt alle seine Arbeitgeber nicht mehr da. Ja, das DDR-Fernsehen wurde abgewickelt, die Filmfirma gab es nicht mehr, die Galerien, in denen er ausgestellt hat, haben zugemacht. Und es war sozusagen ein riesiger Schnitt. Und er war wie so ein Adler, der gerade so ein bisschen seine Flügel aufgespannt hatte und der wie so ein Stein zu Boden fällt. Und meine Mutter, ganz anders herum, die in der DDR so eher so für die Schublade geschrieben hat und sich da immer mehr so ein bisschen so eine innere Immigration zurückgezogen hatte, die blühte auf einmal auf, wurde Pressesprecherin von Bündnis 90, die Grünen, schrieb Bücher. Und also die beiden gingen so in ganz unterschiedliche Richtungen. Und das hat natürlich auch das Paar verändert, ne? Wenn auf einmal so der Leader zum Folger wird und umgekehrt. Und wir wissen alle, wie gut Männer mit sowas umgehen können. Und es war sozusagen, die politischen Verhältnisse brachten dann auch persönliche Dinge so ein bisschen ins Rutschen.
Thank you.
Ludwig van Beethoven, der erste Satz aus der Mondscheinsonate am Klavier Igor Levit. Besondere Ereignisse bleiben besonders haften im Gedächtnis. Der 9. November 1989. Maxim Leo, welche Erinnerungen haben Sie an diesen Abend?
Ich weiß noch, wir wollten gerade ins Bett gehen, meine Freundin und ich, und dann guckten wir Tagesthemen und sahen diesen berühmten Satz oder hörten den berühmten Satz von Hajo Friedrich, der sagte, die Tore stehen bald offen. Und wir dachten, wow, dann gehen wir nochmal los und haben uns angezogen, sind in die Straße und ich wohnte Corinner Straße da, nicht weit von der Mauer. Und dann sahen wir auch schon andere Leute, die in die Straße runterkommen, Autotüren klappten, wir wurden mitgenommen zur Grenze und sind dann da durch am Checkpoint Charlie und ich war da komplett überfordert, also weil es war so ein Moment, wo ich habe geahnt, dass es vielleicht so der historisch wichtigste Moment meines Lebens sein könnte und wie immer, wenn es zu emotional oder zu bedeutsam wird, dann kann ich nichts zeigen an emotionalen Regungen oder so. Das Einzige, was ich machen konnte, war jemanden um eine Zigarette zu fragen und still vor mich hinzurauchen. Hab drumherum Leute gesehen, die sich weinend in den Armen lagen, aber bin komischerweise in diesen Momenten des kollektiven Glücks nicht in der Lage oder auch der Trauer damit einzufallen und habe immer Leute beneidet, die sich auf so einen Glückstaumel einlassen können.
War zu viel.
Ja, war, ging mir auch so, als der erste FC Union aufgestiegen ist in die erste Bundesliga.
Was für ein Vergleich.
auf dieses Spielfeld gelaufen, um mich herum, alle waren in Tränen, in Freuden und so. Und ich selber stand da und es war so eine Schicht zwischen mir und ihnen und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Würde ich gern mal aufgehen können in so einem Gefühlstaumel. Aber jedenfalls war diese Nacht dann natürlich trotzdem unglaublich. Aber was zeigt, dass ich auch gar nicht verstanden habe, was da wirklich passiert ist, war, dass ich am nächsten Morgen dann um 7.30 Uhr pünktlich in der Akademie der Wissenschaften an der Labortür stand, weil ich dachte, man kann ja nicht wegen des Mauerfalls nicht pünktlich zur Arbeit kommen. Und nicht mal Angela Merkel war da, insofern.
Und das ist Ihnen heute noch unangenehm. Also.
Ja, da weil ich es einfach nicht kapiert habe, was diese Nacht verändert hat und irgendwie preußisch weiter funktionieren musste. Und also, ja, wie uncool.
Und der Mauerfall passte perfekt in Ihre Biografie. Sie konnten sofort mit dem Studium beginnen, waren sofort sozusagen auf der richtigen Bahn gesetzt.
Ja, ich hatte ja parallel zu meiner Chemielaborantenausbildung auf der Abendschule Abitur gemacht und das war im April 1990. Und zum Glück waren dann unsere Lehrer auch durch den Mauerfall extrem frustriert und haben uns da so durchgewunken durchs Abitur. Also unsere Russischlehrerin sagte, die wusste, dass niemand von uns das russische Abitur bestehen würde. Ich werde an diesem Tag der Prüfung nicht viel Zeit haben. Ich werde kaum im Raum sein.
Wie gnädig.
Und war dann wirklich 2 Stunden nicht da und wir konnten unsere Spickzettel abschreiben. Und, ja. Und ich habe dann auch erfahren, dass ich noch eine zweite Sprache brauche für die Freie Universität und hatte keine zweite Fremdsprache. Und
aber Sie konnten Französisch.
Naja, so ein paar Worte. Und dann habe ich mit Hilfe der Französischlehrerin der Abendschule, die den Prüfungszettel auf ihrem Tisch hat liegen lassen für mich, damit ich den sehen kann vorher, habe ich eine 1 im Französisch bekommen im Abitur. Also
Französisch müssen wir jetzt dazu sagen. Sie haben auch biografisch begründet eine besondere Zuneigung zu Frankreich, weil Ihr Großvater in der Résistance war und Sie dann auch mal mitgenommen hat. Das steht alles in diesem Buch, das Sie geschrieben haben, Haltet euer Herz bereit. Da kann man das nachlesen. Und dann, er hat Sie auch mitgenommen nach Frankreich.
Ja, da war ich 16 und mein Großvater fragte mich zu Weihnachten, sag mal, hast du schon im Sommer was vor? Würdest du mit mir nach Frankreich kommen? Eine sehr ungewöhnliche Frage für einen 16-jährigen DDR-Bürger. Und der hat mir dann einen Pass besorgt, hat einen von seinen Politbüro-Kumpels angerufen und das irgendwie eingefädelt und dann sind wir losgefahren. Und ich habe meinen Großvater dann auf einmal völlig anders erlebt, weil der auf einmal, als wir die Grenze überschritten haben, schon die Grenze nach Westdeutschland hat ihn extrem lebendig werden lassen. Als wir dann in Frankreich waren, war er ein völlig anderer Mensch. In der DDR war er immer so der Ayatollah unserer Familie, der allen erzählt hat, was sie denken und was sie sagen dürfen. Und auf einmal war der richtig lustig und richtig beschwingt. Und man merkte so, dass dieses Frankreich, in dem er ja aufgewachsen war, weil er als 10-Jähriger vor den Nazis geflohen ist und mit seiner Familie und dort aufgewachsen ist, dass das eigentlich seine Heimat vielleicht ist oder zumindest seine emotionale Heimat. Und wir saßen dann da im alten Hafen von Marseille, weiß ich noch, und haben Austern gegessen und Champagner getrunken. Relativ untypische Hobbys für einen Kommunisten. Und er sagte, du hast ja in der Schule gelernt, dass der Kapitalismus am Sterben ist, aber ist doch ein schöner Tod, oder? Und so einen Witz hätte der halt in der DDR nie gemacht. Ne? Mhm. Und das war also, habe dann eine ganz neue Seite von ihm entdeckt und war jetzt mit meiner Mutter Anfang Juni, also zum 80-jährigen Jubiläum seiner Befreiung, weil er wurde, war in der Résistance in Frankreich, hat gegen die Deutschen gekämpft, wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und auf dem Transport zur Hinrichtung von Toulouse nach Paris wurde er von Partisanen befreit, im kleinen Dorf Alassac in der Corrèze. Und da waren wir jetzt eingeladen von dem Bürgermeister von Alassac, dessen Vater damals meinen Großvater mitbefreit hatte. Und alle Angehörigen waren da und es wurde die Marseillaise gespielt mit Fahnen und der Präfekt war da und der Senator und Reden wurden gehalten. Es war unglaublich emotional. Ich habe 2 Tage gebraucht, um wieder einigermaßen emotional ins Lot zu kommen.
Auch meine Mutter. Wie bewegend. Ja. Und für Sie hat es ja auch eine, wie Sie sagen, also sehr bewegende Wirkung auf Sie gehabt, auch nachhaltig. Sie haben sind mit einer französischen Frau verheiratet.
Das hat ihn damals sehr stolz gemacht, dass sein Enkel eine Französin geheiratet hat. Und überhaupt so dieses, so ein bisschen weitergeführt hat, ne, dieses Interesse für Frankreich und Politik und so.
Der zweite Bach in dieser Sendung, Pierre-Laurent Aimard, spielte Präludium und Fuge D-Moll aus dem wohltemperierten Klavierteil 1. Herr Leo, wir haben über Ihre Familie gesprochen, über Ihre Eltern, über den Mauerfall, die DDR, in der Sie aufgewachsen sind. Ausgangspunkt für dieses Gespräch ist ein Buch von Ihnen, Wir werden jung sein. Ich möchte darauf zum Schluss nochmal kommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie würden trotz allem Wenn und Aber, haben Sie ja gründlich abgewogen in Ihrem Buch, Sie würden diese Pille, dieses Medikament nehmen, ja? Würden Sie?
Ja. Ja, also wie gesagt, rein vor allem aus Neugier, um einfach zu wissen, wie es weitergeht, weil ich will immer wissen, wie es weitergeht. Es gab der furchtbarste Satz meiner Mutter, als ich noch ein Kind war, wenn sie mir was vorgelesen hat, war, wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Und ich fand es immer grauenhaft, diesen Satz. Ich finde ihn auch heute grauenhaft. Ich finde es auch einen völlig falschen Satz, weil warum soll man aufhören, wenn es am schönsten ist?
Nein, soll weitergehen.
Ja, es soll ja immer weitergehen.
Soll immer weitergehen.
Und ich will immer mehr und will immer mehr erleben und es war auch schon immer so. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, diese Mauer fällt und du musst jetzt gut sein. Ja, es kann jetzt nicht sein, dass du hier irgendwie schlapp machst. Aber dieser Schwung, das hatte vielleicht auch wirklich mit diesem Mauerfall zu tun und auch mit dieser Erkenntnis, dass meine Eltern mir nicht weiterhelfen werden können, wenn irgendwas passiert, dass ich so unbedingt was wollte, unbedingt, die Mauer fiel in der Donnerstagnacht, von Donnerstag auf Freitag und am Montag bin ich in die Masonallee zum Sender Freies Berlin gefahren, und, um mich für ein Praktikum zu bewerben und dachte schon, du Idiot, warum bist du nicht am Freitag hingegangen? Wahrscheinlich waren am Freitag alle schon da, jetzt kommst du am Montag und es ist alles vergeben. Also es war so wirklich von Anfang an so ein Drive da. Und
der Motor lief.
Und der läuft, glaube ich, bis heute.
Ja. Maxim Leo, hat mich sehr gefreut, hat wirklich Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Wir werden jung sein, heißt das jüngste Buch von Maxim Leo, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und diese Sendung finden Sie wie immer auf unserer Seite ndr.de/kultur und in der ARD-Audiothek. Für heute verabschiedet sich Claudia Christoffersen.